Das Studium Generale in Zusammenarbeit mit der Katholischen Akademie Freiburg im Wintersemester 2017/2018. Ein Vortrag von Prof. Dr. Stefan Lessenich vom Institut für Soziologie an der LMU München. Neben uns die Sintflut, die Externalisierungsgesellschaft und ihr Preis.
Ja, ganz herzlichen Dank für die freundliche Einführung, Herr Mackert. Im Grunde genommen hat Herr Mackert schon in seiner perfekten Zusammenfassung alles gesagt. Mir bleibt nur noch wenig zu ergänzen. Und da ich zu der Frage, was wir tun sollen, gar nichts sagen kann, wird der Vortrag relativ kurz werden, scheint mir. Herr Mackert, ein kluger, ganz herzlichen Dank auch den beiden Einrichtungen Katholische Akademie, Studium Generale, für die Einladung. Ich bin gerne gekommen, aber ich bin ernsthaft, also mir wurde gerade gesagt, normalerweise ist es voller beim Studium Generale, aber ich bin ernsthaft überwältigt, wie viele an diesem lauen Sommerabend den Weg hierher gefunden haben. Ich finde es ganz toll, freue mich sehr, herzlich willkommen und habe gerade schon entschieden, ich habe ja so einen modularen Vortrag, ist ja jetzt an der Uni alles modular, also Module, die ich beliebig zusammensetzen kann, je nachdem, ob der Vortrag 30, 45, 60, 90 Minuten dauern soll oder endlos. Und ich werde das Modul nicht wissen wollen mal weglassen heute. Weil offensichtlich wollen Sie ja wissen. Und dann habe ich überlegt, ich bringe das Modul nicht wissen wollen trotzdem, weil ich bin mir nicht sicher, ob Sie wissen wollen. Also kann ja nicht schaden, auch dieses Modul damit einzubinden hier. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und ja, im Grunde, wie gesagt, Wesentliches wurde jetzt schon vorweggenommen. Ich werde das jetzt noch ein bisschen ausschmücken. Neben uns die Sintflut, die Externalisierungsgesellschaft und ihr Preis. Seit einem Jahr ist das Buch öffentlich geworden und ich bin jetzt sehr, sehr häufig damit unterwegs gewesen, in unterschiedlichsten Kontexten mit unterschiedlichen Publika. Und ich habe den Eindruck, dass je länger ich damit unterwegs bin, umso mehr Leute kommen, um es zu hören. Ich hatte eigentlich mit der entgegengesetzten Dynamik gerechnet, ja, also kurzes Aufflackern und dann schnelles Erlöschen. Und es freut mich sehr, so unerfreulich der Gegenstand ist, es freut mich sehr, dass das nicht der Fall ist. Ich möchte Ihnen, wie gesagt, die These erläutern. Ja. Die These, also die These. Neben uns die Sintflut und was es mit dem Begriff, dem Konzept der Externalisierungsgesellschaft auf sich hat und was der Preis ist und wer ihn zu zahlen hat. Die vielleicht zentrale Formel, auf die ich die These des Buches bringe, für gewöhnlich lautet, dass wir nicht über unsere Verhältnisse leben, sondern über die Verhältnisse anderer. Und diesen Satz möchte ich in den ersten Minuten erläutern. Und ich möchte auch vorausschicken, Sie haben ja auch schon von dem Wir gesprochen, im Titel ist neben uns die Sintflut. Ich spreche auch von dem Wir, ganz klassisch soziologisch könnte man sagen, ich spreche von dem Wir der gesellschaftlichen Gemeinschaft in hochentwickelten demokratisch-kapitalistischen Gesellschaften des Typs der Bundesrepublik Deutschland. Und dieses Wir ist eigentlich sehr unsoziologisch, ja, weil es irgendwie ein homogenes Uns behauptet, dem irgendetwas zugeschrieben werden könnte und dem gar Handlungen zugeschrieben werden könnten. Also des Auslagerns oder des Ausblendens, des Ausbeutens und so weiter. Ich werde dieses Wir einerseits zu differenzieren versuchen und andererseits ist, glaube ich, der Fokus auf das Wir doch wichtig, um Formen der Kritik auch einzuüben, die über die gängigen Kritiken am Kapitalismus hinausgehen. Und wenn ich das sage, dann ist das eine zweite wichtige Vorrede, auch wenn ich von Wir spreche und wenn vielleicht manchmal im Eifer des Gefechts meine Rede auch eine, dass Sie individuell in die Verantwortung nehmen, danach klingen sollte, dann geht es mir um eine Strukturanalyse. Und wenn ich von individuellem Verhalten und den Möglichkeiten individueller Verhaltensveränderung spreche, dann ist es einerseits nur ein Teil der Geschichte und andererseits geht es immer um das Verhalten, das Handeln in bestimmten Strukturen. Wir sind in eine bestimmte strukturelle Einrichtung der Gesellschaft, in der wir alltäglich handeln und handeln müssen, unser Leben bestreiten müssen, in bestimmte strukturelle Formen und Einrichtungen gestellt, die uns nicht frei verfügbar sind, die wir nicht gewählt haben, mit denen wir umgehen müssen, in denen wir unser Leben führen müssen, in denen wir unsere Orientierungen suchen müssen, unsere Karrieren planen müssen, unsere Familien versorgen müssen und so weiter und so fort. Wir sind in Strukturen gestellt und diese Strukturen als welche zu begreifen, die uns in unterschiedlichen Positionen, in denen wir uns in der Ungleichheitsstruktur dieser Gesellschaft befinden, die uns zu einem bestimmten Verhalten veranlassen und uns ein bestimmtes Verhalten ermöglichen, was Konsequenzen hat, die wir uns nicht vor Augen führen müssen. Das ist eigentlich der Sachverhalt. Handeln in Strukturen. Es geht mir nicht um eine Kritik von überkonsumierenden Subjekten, sondern es geht mir um eine Kritik von gesellschaftlichen Verhältnissen, die Menschen, Individuen, Subjekte in eine bestimmte Position stellen, in der sie sich auf eine bestimmte Weise verhalten können und vielleicht sogar verhalten müssen. Und wenn ich das sage, dass es eigentlich um eine Strukturkritik geht, dann sage ich gleichzeitig, nehmen Sie sich trotzdem nicht aus der Verantwortung. Es geht aber hier erstmal um eine Analyse, nämlich um eine Analyse von Positionen und Positionen in Gesellschaft, in Nationalgesellschaften und auf weltgesellschaftlicher Ebene. Positionen, die in einem wechselseitigen Zusammenhang stehen, in einem wechselseitigen Zusammenspiel. Und diese komplexe Analyse breche ich runter auf eine recht einfache Formel. Wir leben nicht über unsere Verhältnisse, sondern über die Verhältnisse anderer. Wir leben über unsere Verhältnisse, das ist ein Topos, der relativ geläufig ist aus den letzten Jahrzehnten, der, wie auch immer Sie das nennen mögen, häufig wird es genannt der neoliberalen Verfasstheit dieser Gesellschaft. Wir leben über unsere Verhältnisse, hat einen nationalgesellschaftlichen Fokus in der Regel, nämlich es geht darum, dass in der Regel von Wirtschaftsforschungsinstituten, Finanzministern, Arbeitgebervertretern und Vertreterinnen gesagt wird, wir leben über unsere Verhältnisse, wir konsumieren zu viel von dem, was wir produzieren, also die Wertschöpfung, die in dieser Ökonomie vonstatten geht, geht zu großen Teilen in Konsumtion, dann ist meistens der Sozialstaat gemeint, also zu viele Sozialleistungen, zu viele Personen, die nicht produktiv am Arbeitsmarkt tätig sind und dennoch ein Einkommen bekommen. Und dann wird in der Regel gesagt, wir müssen weniger konsumieren, wir dürfen nicht über unsere Verhältnisse leben, sondern wir müssen einen Großteil oder einen bedeutenden Teil des wirtschaftlichen Wertprodukts jeder Periode nicht in den Konsum überführen, sondern in produktive Investitionen, die es uns auch in der nächsten Periode erlauben, wieder investieren zu können, wieder produktiv wertschöpfen zu können, von dem dann ein Teil wieder in den Konsum gehen kann, aber wieder ein bedeutender Teil in die nächste Periode der produktiven Wertschöpfung. Und in der Regel heißt es dann, wir leben über unsere Verhältnisse, ist dann der Appell an Lohnabhängige, an Arbeitnehmerinnen, an die in relativ schwächeren Positionen in Gesellschaft den Gürtel enger zu schnallen. Ein Appell an die anderen. Um dieses über unsere Verhältnisse leben geht es mir so oder so nicht. Weder, dass ich behaupten würde, dass wir in dieser Form über unsere Verhältnisse leben würden, dass wir zu viel von der wirtschaftlichen Wertschöpfung der Nationalökonomie verfrühstücken würden, konsumieren würden. Noch geht es mir um so eine rein nationalgesellschaftliche Perspektive, wo bei dem über unsere Verhältnisse leben in der Regel das Außen nur als Konkurrenz in den Blick kommt. Also wo gesagt wird, ja, in einer globalisierten kapitalistischen Ökonomie, ja, unter Bedingungen von globaler Konkurrenz dürfen wir nationalgesellschaftlich nicht über unsere wirtschaftlichen Verhältnisse leben, weil sonst verlieren wir Positionen im weltwirtschaftlichen Wettbewerb und dann können wir nicht mal mehr das von unserem Wertprodukt, das dann vielleicht geringer wird, konsumieren, was wir gegenwärtig konsumieren. Mir geht es nicht darum. Mir geht es um das über die Verhältnisse anderer Leben. Und ich sage ausdrücklich nicht über den Verhältnissen anderer Leben, was vielleicht grammatikalisch erstmal naheliegender wäre. Das ist auch eine Dimension der Analyse, aber es geht nicht nur darum, dass, wenn wir erstmal bei Durchschnitten bleiben, der die durchschnittliche Bürgerin von demokratisch-kapitalistischen hochindustriellen Gesellschaften des Types der Bundesrepublik Deutschland, dass diese Durchschnittsbürgerinnen über ein höheres Einkommen verfügen als durchschnittliche Bürgerinnen von Ländern, die noch nicht vollständig durchkapitalisiert sind, die den Industrialisierungsprozess noch nicht auf das Niveau vorangetrieben haben, auf dem sich diese Gesellschaft befindet, die nicht demokratisch wohlfahrtsstaatlich verfasst sind. In all diesen Ländern leben die Menschen nach den Wohlfahrtsindikatoren, die uns geläufig sind und die wir auch für angemessen halten, um Lebensqualität zu beschreiben, an diesen Indikatoren gemessen, leben große Bevölkerungsmehrheiten des Globus schlechter als wir. Ja, da leben wir über den Verhältnissen relativ gesehen der anderen. Mehr Haushaltseinkommen, bessere, höhere Lebenserwartung, vor allem höhere gesunde Lebenserwartung, bessere Einbettung in soziale Sicherungssysteme, die Gesundheitsdienstleistungen und den Zugang dazu ermöglichen. Wir sind in der Regel, haben wir die vollen Staatsbürgerrechte und können formal bürgerliche Rechte in Anspruch nehmen, aber eben auch soziale Rechte. Die Bürger und Bürgerinnen der hochentwickelten, reichen Industriegesellschaften leben über den Verhältnissen relativ gesehen von Bürgerinnen in Weltregionen, die diese Verhältnisse nicht genießen. Mir geht es aber um den Zusammenhang, dass wir über die Verhältnisse anderer vermittelt leben. Mir geht es um die uneingestandenen und nicht erkannten und nicht anerkannten Voraussetzungen, Möglichkeitsbedingungen, Ermöglichungsbedingungen der typischen Formen der Lebensführung, der Gestaltung von Produktion, Konsum, Arbeit und Leben in der hiesigen Gesellschaft. Und die These ist, dass die Form der Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens, des Wirtschaftens, des Produzierens, des Konsumierens nur möglich sind, weil diese Verhältnisse vermittelt werden über die Lebensverhältnisse, die Produktions-, Konsum-, Arbeitsverhältnisse anderswo auf der Welt. Es gibt einen Zusammenhang der Voraussetzungen der hiesigen Produktions- und Konsumweisen, die anderswo erbracht werden. Und ich glaube, ein zentraler Teil der Diagnose, der mir für solche öffentlichen Veranstaltungen besonders wichtig ist, ist, dass diese Voraussetzungen, die Bedingungen der Möglichkeit der hiesigen Lebensführung und der Selbstverständlichkeit der Möglichkeit der hiesigen Lebensführung, dass diese Voraussetzungen nicht eingeblendet werden in die öffentlichen Verhandlungen dieser Gesellschaft und in die alltägliche Reflexion über die eigene Lebenspraxis. Also, wir leben über die Verhältnisse anderer und an der Stelle kommt der Titel des Buches ins Spiel. Nach uns, auch hier wieder ein Topos, der bekannt ist, die sozusagen biblische Anleihe nach uns, die Sintflut, die suggeriert und die uns aus dem Ökologiediskurs seit längerem bekannt ist, als die Vorstellung, wir leben hierzulande, Club of Rome ist genannt worden, der Bericht 1972, schon lange bekannt, wir produzieren und konsumieren in eine Weise, die nicht nur über unsere Verhältnisse geht, sondern über die Verhältnisse dieses Globus. Ja, wir überkonsumieren, wir übernutzen, wir überausbeuten die natürlichen Voraussetzungen, die stofflichen Voraussetzungen der Reproduktion des Lebens. Und nach uns die Sintflut heißt dann, wir leben so, als gäbe es keinen Morgen und die Folgen unseres Produktions- und Konsumhandelns werden dann zukünftige Generationen zu tragen haben. In Klammern, wenn solche Debatten hierzulande in den Gesellschaften dieses Typs stattfinden, dann denken wir an zukünftige Generationen immer an unsere Kinder und Kindeskinder. Ja, wir denken nicht an zukünftige Generationen irgendwo auf der Welt, sondern bei diesem Topos, wir tun so, als könnte dann nach uns die Sintflut kommen und uns könnte es egal sein. Dann, wenn wir das problematisieren, dann denken wir auch wiederum an uns im Wesentlichen, an unsere gesellschaftliche Gemeinschaft und ihre Zukunft, ihre Reproduktionszukunft auch. Werden meine Kinder und Kindeskinder noch so leben können wie ich? Und wenn ich das bezweifle, dann könnte ich auf die Idee kommen, heute mein Verhalten zu ändern, heute Strukturen dieser Gesellschaft anders einzurichten, damit zukünftige Generationen ähnliche Lebensbedingungen, Lebenschancen, Lebensvoraussetzungen haben, wie ich selbst sie genossen habe. Es kommt dabei aber nicht in den Blick, dass diese Sintflut, die Zerstörung, die Verwüstung, die Übernutzung, die Überausbeutung nicht erst in der Zukunft stattfinden werden, sondern dass die heute stattfinden. dass die immer schon parallel stattgefunden haben und dass sie auch heute, auch wenn es eben häufig nicht in den Horizont unserer Reflexion tritt, dass diese Folgen der hier eingerichteten Produktions- und Konsumweise an jedem Tag, stündlich, gerade jetzt, gerade eben, an anderen Orten, in anderen Positionen der Ungleichheitsstruktur der Weltgesellschaft stattfinden. Die Sintflut ist da. Man kann genauso gut sagen, der Klimawandel ist da. Ja? Die Klimakatastrophe ist real. Ja, sie ist schon hier. Aber wir merken es noch nicht, weil wir mit hier nur meinen unsere lokalen, regionalen Lebensverhältnisse und mit hier nicht meinen den Globus und nicht einbeziehen die Verbundenheit von Positionen anderswo auf diesem Globus mit unserer eigenen Position und die Möglichkeit, eine bestimmte Lebensführung an anderen Stellen, an anderen Orten der Welt zu treiben, diese Möglichkeiten und Chancen nicht in Verbindung bringen mit unseren eigenen Möglichkeiten und Chancen. Also neben uns die Sintflut und je fortgeschrittener nach hiesigen Standards eine Gesellschaft ist, je höher die Wirtschaftskraft, je höher die jährlich nochmal gesteigerte wirtschaftliche Wertschöpfung ist, je höher der Einkommensstandard einer Gesellschaft ist, je höher die Möglichkeiten des Massenkonsums für breite Schichten, ein Element der Demokratisierung von Gesellschaften, ein zivilisatorischer Fortschritt, je höher diese Möglichkeiten sind, je weiter entwickelt eine Gesellschaft, umso stärker ist sie, das ist die These, Externalisierungsgesellschaft, und umso stärker lebt sie vermittelt über die Lebensverhältnisse anderer und umso stärker und sozusagen häufig dann eben auch umso gleichgültiger produziert sie Sintfluten andernorts. Wenn man das also jetzt auf die soziologische Kurzformel bringen würde, dann würde man sagen, in den reichen industriekapitalistischen Ländern des globalen Nordens, globaler Norden, globaler Süden ist auch schon vorab angesprochen worden, das sind nicht nur territoriale, geografische Kategorien, also es kann durchaus eine Gesellschaft der südlichen Hemisphäre wie Australien oder Neuseeland, also die ozeanischen Länder, die gehören auch zum globalen Norden, also ehemalige Kolonien von global nördlichen Kolonisatoren. Der globale Süden, also die Länder, um die es geht, wenn ich denke vom globalen Süden spreche, die noch nicht voll durchindustrialisierten, durchkapitalisierten Gesellschaften, die ein geringeres Volkseinkommen, ein geringeres Bruttoinlandsprodukt pro Kopf haben, auf einem geringeren Verbrauchs-, Ressourcenverbrauchsstandard in jeder Hinsicht operieren. Diese Länder sind häufig auf der südlichen Hemisphäre, aber nicht immer. Globaler Norden, globaler Süden ist eine Doppelkategorie, die genau diese Verbundenheit herstellen soll. Ja, also wo ein Norden, da auch ein Süden. Wo es das eine gibt, muss es auch das andere geben. Und diese beiden Kategorien Norden und Süden sind global miteinander verkoppelt, verschränkt und vermittelt. Und was im globalen Süden in Gesellschaften, die noch nicht dem industriekapitalistischen, voll durchrationalisierten Typus entsprechen, was dort passiert, hängt zusammen mit den Strukturen und Entwicklungen in den sogenannten hochentwickelten Ländern. Also die in den reichen industriekapitalistischen Ländern des globalen Nordens herrschenden Produktions- und Konsum-, Arbeits- und Lebensweisen gehen systematisch zu Lasten und auf Kosten der Lebenschancen großer gesellschaftlicher Mehrheiten in den sogenannten Niedrigeinkommens- und Schwellenländer, Ländern des globalen Südens. Sie sehen, ich spreche jetzt erstmal nicht von dem Wir, sondern es geht um Gesellschaften eines bestimmten Strukturtyps. Es geht um die strukturelle Einrichtung von Produktion und Konsum in diesen Gesellschaften, die allerdings dann getragen wird von dem alltäglichen Handeln, von der Alltagspraxis vieler Millionen Menschen in diesen Gesellschaften. Und es geht, das ist ganz wichtig, es geht um einen Aspekt der Herrschaft. Die Externalisierungsthese ist auch eine herrschaftssoziologische These und vielleicht noch stärker ist es in, möchte ich auch für Werbung machen, ach so, übrigens, apropos Werbung, hier vorne gibt es einen Büchertisch, am Ende können Bücher gekauft werden oder auch nur angeguckt. Es gibt seit einem halben Jahr auch eine zweite Publikation, die in die ähnliche Kerbe schlägt, nämlich von Ulrich Brandt und Markus Wissen, Imperiale Lebensweise, kann ich auch jedem nur ans Herz legen, vielleicht beide Bände im Schuba kaufen, Externalisierungsgesellschaft, Imperiale Lebensweise. Und in der imperialen Lebensweise ist dieses Herrschaftsmoment und Herrschaftsmotiv schon im Begriff selber enthalten. Und wenn ich sage, die hierzulande in Gesellschaften des Typs der Bundesrepublik Deutschland, die hierzulande herrschenden Produktions- und Konsum-, Arbeits- und Lebensweisen, dann ist es ernst zu nehmen. Es ist ernst zu nehmen in dem Sinne, wie schon der allererste Satz des ersten Bands des Kapitals lautet, die Gesellschaften, in denen kapitalistische Produktionsweise herrscht. Dort erscheint der Reichtum als eine ungeheure Warensammlung. Das Herrschen bedeutet, in diesen Gesellschaften haben sich Produktionsweisen eingerichtet, die sind nicht vom Himmel gefallen, die sind eingerichtet worden in gesellschaftlichen Konflikten, unter bestimmten Machtverhältnissen, über längere Zeiträume hinweg, haben sich Produktions- und Konsumverhältnisse eingestellt, die herrschen. Und das heißt auch, die jeden Einzelnen von uns beherrschen, in die wir gestellt sind und denen wir uns unterwerfen müssen, die aber so gut funktionieren meines Erachtens, weil sie neben der Unterwerfung auch Teilhabe gewährleisten, nämlich an der ungeheuren Warensammlung, die die kapitalistische Produktionsweise zur Verfügung stellt, nicht allen gleichermaßen, aber mittlerweile vielen doch in bemerkenswertem Ausmaße. Und dieses Herrschen heißt, es gibt geringe Freiheitsgrade in einer kapitalistisch organisierten Gesellschaft, aus diesen Produktions- und Konsumweisen auszusteigen, wenn man jetzt nicht als Eremit sozusagen außerhalb dieser Produktions- und Konsumzusammenhänge stellen möchte und ein Leben auf Subsistenzniveau führen möchte, was von sämtlichen gesellschaftlichen Arbeitsteilungsprozessen entkoppelt ist. Das wollen die allerwenigsten. Ich denke, hier im Raum auch kaum jemand, sonst säßen sie nicht hier, sondern irgendwo als Eremit. Oder vielleicht planen Sie es gerade oder nach dem Vortrag. Aber diese herrschenden Strukturen binden uns, wir sind in sie gestellt und dennoch gibt es Freiheitsräume, zu denen ich gleich kommen möchte. Also es geht um Herrschaft, es geht um Beherrschtwerden, es geht um die Frage, wie kann diese Herrschaft eigentlich sich so geschmeidig vollziehen? Und das hat einerseits mit der Mitwirkung von ganz normalen Handelnden zu tun und es hat andererseits damit zu tun, dass die Voraussetzungen dieser Herrschaft und die Folgen dieser Herrschaft nicht thematisiert werden. Und hier vielleicht auch nochmal in Klammern, das wissen Sie auch alle, ich sage es aber nochmal ausdrücklich, ich bin nicht der Erste, der das behauptet, ja, das wurde vor 20, vor 40, Club of Rome, 60, 80, 100 Jahren behauptet. Diese Zusammenhänge sind von vielen Sozialwissenschaftlern und Sozialwissenschaftlerinnen analysiert, auch unter dem Konzept übrigens, was ich erst im Nachhinein festgestellt habe, behaupte ich jetzt mal glaubwürdig, auch unter dem Begriff der Externalisierung schon analysiert worden. Und dennoch, obwohl es viel Wissen um diese Verhältnisse gibt, dennoch operieren sie weiter, prozessieren sie weiter, aber nicht so einfach nur strukturell, systemisch vor sich hin, sondern sie werden alltäglich mit reproduziert und wieder sozusagen in Kraft gesetzt durch viele Millionen Handelnde in unterschiedlichen Positionen in Gesellschaft. Externalisierung, und ich sage Ihnen jetzt gleich, was ich da genau drunter verstehe, Externalisierung sehe ich als einen Modus, nicht als den einzigen Modus, selbstverständlich. Externalisierung ist keine Welterklärungsformel, ist auch keine Erklärungsformel für sämtliche soziale Ungleichheiten auf der Welt. Aber meines Erachtens funktioniert das kapitalistische Weltsystem und funktioniert das Zusammenspiel von globalem Norden, globalem Süden, reichen Gesellschaften, armen Gesellschaften nur vermittelt, neben anderen Mechanismen, über diesen Mechanismus der Externalisierung. Das ist ein Modus der Stabilisierung und Reproduktion wohlstandsgesellschaftlicher Verhältnisse. Die Verhältnisse, die sich vor allem dann nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa, Nordamerika, Ozeanien und dann auch in Japan entwickelt haben. Die Verhältnisse, nach denen gegenwärtig China strebt, ja, mit staatskapitalistischer, autoritärer Entwicklungsstrategie, Diese Verhältnisse lassen sich nur über einen Stabilisierungs- und Reproduktionsmechanismus mitverstehen. Also wenn man den ausblendet, dann kann man es nicht verstehen, nämlich den der Externalisierung. Und ich würde sagen, das ist nicht nur im engeren Sinne ein ökonomischer Stabilisierungsmodus, sondern vor allem auch ein ökologischer, ein sozialer und ein psychosozialer Stabilisierungsmodus. Das ist viel Erklärungslast, die der Begriff tragen soll. Vielleicht ist er dafür noch nicht hinlänglich ausgearbeitet, aber ich bemühe mich drum, das weiter auszuarbeiten. Ich möchte unterscheiden Externalisierung erster und zweiter Ordnung, ganz klassisch soziologisch. Und Externalisierung erster Ordnung heißt Externalisierung Auslagerung von Kosten. Also die Kosten der hiesigen Produktions- und Konsumweise werden zu Teilen, und zwar, ich würde sagen, zu großen Teilen, ausgelagert in andere gesellschaftliche Zusammenhänge, in andere ökonomischen Zusammenhänge außerhalb des nationalgesellschaftlichen Rahmens, in dem diese Gesellschaft verfasst ist. Die Auslagerung von Kosten und die einseitige Aneignung von Gewinnen, das ist der Zentralmechanismus auf materieller Basis. Und in dem Buch, falls Sie da mal Kapitel 3 aufschlagen sollen, da gebe ich viele Beispiele von entsprechenden materialen und man kann im engeren Sinne sagen auch stofflichen Prozesse der Auslagerung von Kosten der hiesigen Produktions- und Konsumweise und der einseitigen Aneignung der Gewinne. Ja, das ist ein ungleiches Spiel. Ich komme gleich zu den Machtasymmetrien, die dahinter stehen. Es ist ein ungleiches Spiel, in dem systematisch Kosten auf einer Seite anfallen und Gewinne von der anderen Seite angeeignet werden. Und es gibt leider vermutlich endlos viele Beispiele für diesen materialen, stofflichen Externalisierungsprozess. Ich beginne in dem Kapitel 3 des Buches mit einem Beispiel, das ich etwas länger ausführe, und dann reihen sich einfach als Spitze des Eisbergs weitere daran. Ich beginne mit dem Beispiel der Sojaproduktion in Argentinien. Und mit der Diagnose, die ja auch hier als Selbstbeschreibung geteilt wird in dieser Gesellschaft und auf die wir uns auch viel zugute halten, dass diese Gesellschaft keine Agrargesellschaft mehr ist. Ja, diese Gesellschaft war Agrargesellschaft im 19. Jahrhundert, vielleicht manche europäische Gesellschaften sogar noch nach dem Zweiten Weltkrieg, aber mittlerweile halten sich die europäischen Gesellschaften nicht mehr für Agrargesellschaften, sondern für Industriegesellschaften, hochindustrielle Gesellschaften oder für Dienstleistungsgesellschaften oder noch lieber in den letzten 10, 20 Jahren für Wissensökonomien, ja, oder Informationsgesellschaften, in denen nur noch immaterielle Arbeit geleistet wird. Diese Gesellschaft ist keine Agrargesellschaft mehr, weil sie sich die Agrargesellschaften anderswo hält, beispielsweise in Argentinien, wo riesige Flächen, also allein für den Konsum von Sojaprodukten in Deutschland eine Fläche von der Größe des Bundeslandes Hessen, die in Argentinien mit Sojapflanzen zugepflastert wird, um hiesige Konsumbedarfe zu decken. Soja geht einerseits als Vorprodukt in die Fleischproduktion ein, also letztlich um Fleischkonsum in den hochentwickelten Gesellschaften zu ermöglichen. Es geht in Biotreibstoffe und Soja und Folgeprodukte von Soja sind in sehr, sehr vielen Gütern des alltäglichen Bedarfs, in denen Sie sie gar nicht vermuten würden. Also dort in Argentinien findet im großen Maßstab, was heißt das, massenindustriell, monokulturell, unter gigantischem Einsatz von Chemikalien, unter ja, längerfristiger Ausbeutung und Überausbeutung der Böden vor Ort unter Bedingungen der Enteignung von vorherigen Besitzern oder auch nur gewohnheitsrechtlichen Nutzern dieser Böden, unter Bedingungen der sozialen Verwerfung, die daraus folgen, nämlich dass die entsprechenden dort nicht mehr wirtschaften können, Personen Stadtflucht betreiben, also in die Städte ziehen, diese eigentumsrechtlichen Veränderungen auf dem Land in Argentinien, die es ermöglichen, dass Sie dann als Argentinienbesucher, macht niemand, weil es nicht so interessant ist, aber Sie könnten Stunde um Stunde um Stunde um Stunde durch Sojafelder fahren, rechts und links, soweit das Auge und der Sprit des Mietautos reicht. Argentinien ist das siebtgrößte Land der Welt, flächenmäßig 90% der Argentinierinnen wohnen mittlerweile in städtischen Agglomerationen, um Buenos Aires herum riesige Armenviertel, die auch die aufsaugen, die auf dem Land für sich keine wirtschaftliche und soziale Perspektive mehr sehen. Die wandern nicht nach Europa, sondern die wandern dann in den Nicht-Speckgürtel von Buenos Aires. Ich könnte ganz viel darüber erzählen, was für ökologische, gesundheitliche, soziale, auch ökonomische Konsequenzen diese monokulturelle Produktion von Voraussetzungen hiesiger Konsumweisen für Argentinien hat, nämlich ökonomisch beispielsweise das Setzen wie Chile auf Kupfer, das Setzen auf einen zentralen Rohstoff, damit ein großes Maß an Weltmarktabhängigkeit. Ja, das Steueraufkommen in Argentinien ist mittlerweile zu einem hohen Maße von genau diesen Einkünften aus dem Sojaexport abhängig. Zuletzt übrigens zu großen Teilen nach China, das sich, ich habe es schon angedeutet, aufmacht, ebenfalls zu einer Gesellschaft des globalen Nordens zu werden und zu externalisieren, was das Zeug hält. Also all diese Konsequenzen vor Ort, und zwar nicht nur kurzzeitige, sondern längerfristige Konsequenzen, bleiben uns irgendwie verborgen oder können uns verborgen bleiben. Das sind stoffliche Formen der Auslagen von Kosten und der einseitigen Aneignung von Gewinnen, nämlich über den Weltmarktpreis vermittelten, und Weltmarktpreise sind nicht sozusagen rein marktökonomisch dann festgesetzt, sondern der Weltmarkt ist ein hochgradig vermachtetes Geschäft, ja, wo bestimmte Staaten eine sehr hohe regulative Macht haben, um Terms of Trade, ja, Weltmarktbedingungen zu setzen. Diese Gesellschaften sind langfristig von entsprechenden Spezialisierungen ihrer Ökonomie abhängig. Die Gewinne werden natürlich auch von lokalen Kapitalbesitzenden angeeignet, aber vor allem von Kapitaleignerinnen in den reichen Gesellschaften des globalen Nordens und von vielen Millionen von Menschen mittelbar, die diese Produkte konsumieren müssen. Darüber sind beide Länder, also in diesem Fall Deutschland und Argentinien, miteinander verkoppelt. Und sind die Lebensverhältnisse in beiden Ländern miteinander verkoppelt und sind auch die sozialen Positionen in diesen Ländern miteinander verkoppelt. Ein anderes Beispiel, ich darf das nicht zu lange machen, ich sehe diese Uhr gar nicht. Wie lange darf ich eigentlich sprechen? Welches Modul soll ich wählen? Ja, ich kann das dann auch am Ende beschleunigen. Ich denke aber, Illustrationen sind ganz gut. Seitdem ich das Buch geschrieben habe, gehe ich mit der Externalisierungsbrille durchs Leben, also außer dieser, und sehe überall nur noch Externalisierung. Und zum Beispiel dann in einem Sachverhalt, der neulich in den Qualitätsmedien ruchbar geworden ist, nämlich die Antibiotikaproduktion in Indien, die meines Erachtens in vielen Belangen fast prototypisch ist für das, was ich mit Externalisierung meine. Das auch nur ganz kurz geschildert, einige von Ihnen wissen es vermutlich, praktisch der gesamte Bedarf an Antibiotika der Bundesrepublik Deutschland, aber auch anderer europäischer und der beiden großen nordamerikanischen Gesellschaften wird durch Produktion in Indien und China gedeckt. Indien und China haben sich neben vielen anderen Sachen, also vor allem Indien, auf die Antibiotikaproduktion spezialisiert, und Antibiotikaproduktion in Indien, namentlich der entscheidende Cluster ist in Hyderabad, ist so organisiert, dass sie geschlossene Räume haben, also ja, pharmaproduzierende Organisationen, Unternehmen, Betriebe, Fabriken, die geschlossen sind, in denen also Reinheit herrscht, Medikamentenproduktion, und außerhalb von denen, naja, also im Buch schließe ich an eine Geschichte von Edgar Allan Poe an, die Maske des Roten Todes, und wenn Sie die lesen und wenn Sie sich dann die Verhältnisse in Hyderabad rund um diese Fabrik anschauen, dann würden Sie sagen, rund um die Antibiotika-Produktionsstätten in Hyderabad herrscht der Rote Tod. Und zwar insofern, als die Wettbewerbsstrategie dieses indischen Clusters darauf beruht, dass es kaum Gesundheits- und umweltrechtliche Standards gibt, die dort gelten. Die Lokalverwaltung von Hyderabad wirbt damit, dass die Kontrollen gering seien und die Voraussetzungen, dort sich anzusiedeln, sehr günstig sein. Und ein hohes Maß an Antibiotika-Restbeständen geht direkt aus dieser Fabrik in die umliegenden Gewässer. Der River Mersey hat eine Antibiotikumskonzentration, die höher ist als die im Blut von westeuropäischen Antibiotika-Behandelten. Diese Antibiotika gehen ins Grundwasser. Die einzigen Stätten in Hyderabad, wo das Wasser nicht oder nur sehr gering antibiotikumsverseucht ist, sind die 3- bis 5-Sterne-Hotels, in denen in der Regel Nicht-Inder und Inderinnen für relativ kurze Zeit hausen. Das Grundwasser ist mit Antibiotika durchsetzt und, was vielleicht noch das Schlimmere ist, es entwickeln sich antibiotikumsresistente Keime dort, multiresistente Keime, die es verunmöglichen, dass diejenigen, die dort die Antibiotika produzieren oder die unter den Umweltschäden der Antibiotikaproduktion zu leiden haben, dass die überhaupt auch nur potenziell mit diesen Antibiotika behandelt werden könnten. Und dieser Sachverhalt, den man jetzt noch ausschmücken könnte, ist aufgedeckt worden, wahrscheinlich auch schon länger bekannt gewesen, aber durch eine Studie der Universität Leipzig und des Robert-Koch-Instituts. Und als das dann diese Ergebnisse öffentlich und auch politisch diskutiert wurden, war, und das halte ich jetzt dann für diese Externalisierungskonstellation für nochmal ein entscheidendes i-Tüpfelchen, die erste Reaktion jetzt der hiesigen Behörden war, zu überlegen, naja gut, wenn dem so ist, dann müssten wir überlegen, ob wir ein generelles Screening machen an den Flughäfen für deutsche Indienreisende, wenn die zurückkommen, um sie auf multiresistente Keime zu testen. Weil sie wissen vielleicht, wenn sie im Gesundheitswesen sind oder gerade im Krankenhaus, ja, wenn dort jemand multiresistente Keime hört, dann stehen ihm die Nackenhaare hoch. Dann kann das Krankenhaus nämlich eigentlich schließen. Auslagerung, in diesem Fall von sauberer Produktion eigentlich, ja, die aber sehr schmutzig ist, wenn man genauer hinschaut. Auslagerung von Gesundheitsschäden, von Umweltschäden, von ja, auch ökonomischen Schädigungen der weiteren Entwicklungsstrategie, einseitige Aneignung von Profiten. Sämtliche deutsche Pharmaunternehmen, egal ob Forschende oder Generikahersteller, lassen dort produzieren und können durch die sehr, sehr billige Produktion von Antibiotika dort einen Extraprofit sich aneignen. Und wir, und ich sage jetzt hier, glaube ich, zum ersten Mal so richtig bewusst, wir als Bürger und Bürgerinnen eines hochentwickelten, in einer hochentwickelten Industriegesellschaft mit einem ausgebauten Gesundheitswesen, das auch einigermaßen trotz Umbauten, Abbauten und so weiter noch funktioniert, sind auf eine Weise, ohne dass wir es wollen würden. Wir wollen niemanden schädigen irgendwo anders. Wir wollen nicht, dass die Menschen in Hyderabad so leben müssen, wie sie leben. Ja, aber wir sind auf eine Weise Nutznießende dieser Verhältnisse, indem es für uns selbstverständlich ist, dass wir zum Arzt gehen und dass der uns Antibiotika verschreibt und dass wir die nehmen und dass dann das, was anderswo vielleicht zu einer tödlichen Erkrankung wird und zu einem vorzeitigen Sterben, ja, was die geringere Lebenserwartung, die deutlich systematisch geringere Lebenserwartung anderswo erklärt, ja, dass das für uns selbstverständlich geworden ist, dass wir das nicht zu gewärtigen haben. Und alles, was daran hängt an unserem 8-tägigen Antibiotikumskonsum, muss uns nicht interessieren. Und das ist das Entscheidende. Deswegen habe ich auch gesagt, ich lasse das nicht wissen wollen raus. Sie wollen ja alles wissen. Wir müssen es nicht wissen. Ich komme gleich dazu, dass das eine Machtressource ist. Und damit bin ich auch bei der ideellen oder symbolischen Dimension der Externalisierung zweiter Ordnung. Weil es gibt diese unendlich vielen Prozesse der einseitigen Aneignung von Ressourcen, der Auslagerung der Kosten der Ressourcennutzung auf weltgesellschaftlicher Ebene im globalkapitalistischen Maßstab. Und es gibt eine zweite Form der Externalisierung, der Auslagerung, nämlich die Auslagerung des Wissens darum, die, glaube ich, erklärt, warum das Ganze so gut funktioniert. Das Wissen darum kann ausgelagert werden an irgendwelche Medienschaffende, die ab und an darüber berichten, recherchieren und dann vielleicht irgendwo das dokumentieren. An ja, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die irgendwo in ihren Hinterzimmern ja, darüber publizieren und dann ja, irgendwie damit versuchen, vielleicht wissenschaftliche Karriere machen zu können mit diesen Befunden. Das wird ausgelagert an Spezialinstanzen, die ein Wissen darüber generieren, was aber keine politische Wirksamkeit hat. Und in aller Regel blenden ganz normale Bürger und Bürgerinnen diese Sachverhalte effektiv aus ihrem Alltagsbewusstsein. Man könnte sagen, die werden abgespalten. Man könnte es jetzt auch psychoanalytisch weiterverfolgen. Möchte ich an der Stelle gar nicht tun, im Buch mache ich es ein bisschen. Aber die zweite Ordnung dieses Auslagerungshandelns, es gibt ein ökonomisch-ökologisch-soziales Auslagerungshandeln, was strukturell ermöglicht wird und strukturell verfestigt ist. Und es gibt gleichzeitig sozusagen da oben drüber oder es durchdringend oder es sozusagen als Basis ermöglichend die Praxis des Ausblendens, des Abspaltens vom Bewusstseinshaushalt, jedenfalls von den Wissensbeständen, die für uns alltagspraktisch handlungsrelevant werden. Dazu komme ich jetzt weiter. Externalisierung. Ich habe das jetzt im Grunde genommen alles schon unsystematisch hergeleitet. Ich möchte das jetzt nochmal auf drei Begriffe bringen. Ich versuche in dem zweiten Kapitel des Buches dem Leser, der Leserin so viel Soziologie wie möglich unterzujubeln. Das musste ich hart gegen den Verlag durchkämpfen, der gedacht hat, das interessiert die Leute nicht und das lesen sie gar nicht. Habe jetzt da keine empirische Evidenz darüber, ob dieses zweite Kapitel von fast allen Lesern einfach überschlagen wird. Aber ich sage Ihnen, was drinsteht. Nämlich, dass es um ein Strukturarrangement geht, ganz klassische Soziologie, ein Strukturarrangement, was im Alltagshandel über die Alltagspraxis von ja, handelnden Akteuren reproduziert und stabilisiert wird. Das heißt, es geht einerseits in der Strukturdimension um Machtasymmetrien im Weltsystem, ja, um die geoökonomische und geopolitische Machtposition der Gesellschaften des Typs, in denen wir leben. Oder jetzt beispielsweise auch mit dem Aufstieg Chinas, Verschiebungen in der Geopolitik und Geoökonomie des Weltsystems, ja, schickt sich an, auch in eine machtvolle Position zu kommen, von der aus die chinesische Gesellschaft externalisieren kann. Die schmutzigste, schlechteste Arbeit wird mittlerweile schon aus China ausgelagert, ja, in die Anrainergesellschaften, so wie die westlichen Industriegesellschaften das auch lange Zeit getan haben. China ist eine Gesellschaft, die ganz stark sogenanntes Landgrabbing betreibt, ja? Große Ländereien sich anzueignen. Das, was die europäischen Kolonialmächte über Jahrhunderte gemacht haben, was jetzt uns aber übel aufstößt und sauer. Ja, und wir sagen, da, die Chinesen, jetzt fangen die an, deutsche Maschinenbauer zu kaufen, ja? Und anderswo Ländereien aufzukaufen für die ja, massenhafte Produktion von Rohstoffen oder für die Energieproduktion oder ja, für Bioökonomie. Ja, oder die Chinesen, jetzt fangen die an, CO2 zu emittieren. Und weil sie so viel sind, so viel, ja, pro Kopf sehr viel weniger als die Deutschen. Aber das verschiebt die Geopolitik und Geoökonomie, aber es bedarf einer machtvollen Position in dieser Geopolitik, Geoökonomie der Welt, um externalisieren zu können. Das hat also eine Strukturdimension, die hat mit den Machtungleichheiten im Weltsystem zu tun. Es hat eine Prozessdimension, die habe ich Ihnen dargelegt. Ausbeutung, also ein ungleicher Tausch, ungleicher ökonomischer Tausch, klassische Idee von wirtschaftlicher Ausbeutung, aber auch ein ungleicher ökologischer Tausch. In den Weltregionen, wo die Menschen den größten ökologischen Fußabdruck haben, beispielsweise in Freiburg, ist die Umwelt jedenfalls auf den ersten Blick am wenigsten geschädigt. Ja, da ist der Himmel wieder blau geworden, da sind die Flüsse wieder, da sind wieder Fische drin, ja, und da kann man drin schwimmen, da werden Strandbäder eingerichtet, ja, und alles wunderschön. Und komischerweise ist es gleichzeitig so, dass in den Weltregionen, wo die Menschen einen sehr, sehr niedrigen ökologischen Fußabdruck haben, von dem wir übrigens profitieren, ja, dass in vielen Weltregionen natürliche Ressourcen noch untergenutzt werden, ermöglicht er überhaupt erst ja, vom globalökonomischen, ökologischen System, ja, ermöglicht überhaupt erst, dass Milliarden Menschen im globalen Norden die Natur so übernutzen. Ja, an anderer Stelle, da wo die Menschen einen ganz kleinen ökologischen Fußabdruck haben, das heißt wenig Ressourcen verbrauchen, wenig Land, wenig Wasser, wenig Luft, da kippen die Flüsse um, da kann man nicht mehr atmen. Seltsamerweise. Und dass beides zusammenhängt, dass es unter anderem auch damit zusammenhängt, dass schmutzige, schlechte Arbeit und Produktion ausgelagert wird und anderswo die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass hierzulande ja, durchgeatmet werden kann, das kommt uns selten in den Sinn. Also Ausbeutung, ungleicher Tausch und soziale Schließung, auch ein ganz klassischer soziologischer Begriff, soziale Schließung, die Monopolisierung von Chancen, ja, die Aneignung, die einseitige Aneignung von Lebenschancen und das Vorenthalten von Lebenschancen für andere. Und soziale Schließung kann man dann auch räumlich, nicht nur sozialräumlich, sondern territorialräumlich verstehen. Wir sind gerade dabei, unsere Lebensräume zu schließen gegen das, was uns da von außen entgegenkommt, als möglicherweise, ich würde behaupten, auch Folgen des Auslagerungs- und Ausbeutungshandelns, was diese Gesellschaft strukturell betreibt. Da komme ich aber gleich noch dazu. Wichtig ist mir die Praxisdimension. Strukturen, Mechanismen, Praktiken, Strukturen, die durch Praktiken aufrechterhalten werden und immer wieder neu in Kraft gesetzt werden. Und um diese Praxisdimension zu beschreiben, benutze ich auch einen ganz klassisch soziologischen Begriff, nämlich den Begriff des Habitus. Und in allgemeinster Form beschrieben, und jetzt ist mir ein bisschen unangenehm, dass hier sehr professionelle Soziologen, Soziologinnen im Publikum sind, die jetzt natürlich die Unterkomplexität dieser Begriffsdeutung sofort erfassen und sie mir dann nachher bei einem Bier vorhalten werden. In einfachster Weise ist die Idee des Habitus, wie sie von Bourdieu und also Pierre Bourdieu und seiner Schule entwickelt worden ist, ist die Vorstellung, die Position in einer sozialen Ungleichheitsstruktur, die ein Subjekt einnimmt, ja, diese Position wird von dem Subjekt sozusagen in sich aufgenommen und verkörpert, ja, habitualisiert. Sie wird ihr, stark gesagt, zur zweiten Natur. Also ob sie in einer Gesellschaft ungleicher Positionen, ungleicher Chancen besser oder schlechter gestellt sind, ökonomisch, also vom Einkommen ihres Haushalts oder ihrer Eltern her, von ihren Bildungsressourcen, von ihren sozialen Netzwerken, ob sie da mehr oder weniger von haben, ja, wo sie stehen, jetzt nicht nur im Oben, Unten, sondern auch in, also in unterschiedlichsten denkbaren Positionen in einer Struktur sozialer Ungleichheiten, diese Position, ja, relativ, in Relation zu anderen, diese Position eignen sie sich sozusagen an und die beeinflusst, prägt, strukturiert ihre Wahrnehmung der Welt, ihre Orientierung. Was ist möglich, was ist unmöglich, was ist normal, was ist nicht normal, was kann ich mir leisten, was kann ich mir nicht leisten und zwar nicht nur ökonomisch. Und Bourdieu hat diese Überlegung des Habitus eher nationalgesellschaftlich gedacht, ja, wie die Soziologie ja für gewöhnlich nationalgesellschaftlich denkt, also in einer gegebenen, politisch als Nationalgesellschaft verfassten Gesellschaft, nehmen wir die Position in der Ungleichheitsstruktur in uns auf und leben sie aus. Ja, wir verkörperlichen sie. So, und warum erzähle ich das alles? Weil ich glaube, man kann es auf weltgesellschaftliche Ebene hochskalieren. Und man kann deswegen sagen, die Bürger und Bürgerinnen, die in die Struktur der reichen Industriegesellschaften, in die Struktur der Produktions- und Konsumweise gestellt sind und alltäglich darin handeln und darin einsozialisiert worden sind, die übernehmen den Habitus, einen Habitus sozusagen, ja, das, ja, man kann sagen, dass das folgenlosen Konsumierens und Produzierens in genau der Form, die ihnen gesellschaftlich, die sie gesellschaftlich vorfinden, die ihnen gesellschaftlich nahegelegt wird. Es gibt so etwas wie einen Externalisierungshabitus. Es gibt eine habituelle Disposition, es gibt eine uns ganz selbstverständlich erscheinende, ja von uns gar nicht bewusst reflektierte, uns ganz normal von uns angeeignete, uns beigebrachte und von uns auch so weitergetriebene, fortgeführte Art der Lebensführung, die darauf beruht, dass wir externalisieren können. Ja, es gibt ein Gestelltsein in die Welt, nämlich in die Weltgesellschaft, in einer privilegierten Position, in dem wir qua Geburtslotterie in diese Gesellschaft gestellt sind und nicht in die Malis oder Boliviens. Ja, dadurch eignen wir uns diese Position des Gestelltseins in die Welt an und leben sie aus. Und deswegen leben wir ganz selbstverständlich in Produktions- und Konsumstrukturen, die so sind, wie sie sind, und wir reproduzieren sie alltäglich. Ja, und wir können so handeln, ohne es reflektieren zu müssen. Der Habitus ist sozusagen ein kollektiv Unbewusstes auf eine Weise, was die Doppelbedeutung hat, dass es uns nicht direkt zugänglich ist, aber es ist, dass es uns trotzdem, ohne dass es uns determinieren würde, aber dass es uns trotzdem sozusagen in unserem Handeln anleitet. Und ich glaube, dieser Externalisierungshabitus ist stark verankert in den Bürger und Bürgerinnen der reichen Industriegesellschaften, bei den Der Habitus ist immer milieutypisch, ja, ausgefächert, also bei den Reichen in den reichen Gesellschaften ist dieser Habitus womöglich noch stärker ausgeprägt und noch selbstverständlicher als bei den Ärmeren in den reichen Gesellschaften. Aber als Mitglied dieser Gesellschaft, ja, bin ich in der Position, wie selbstverständlich in einer gewissen Weise an Produktion und Konsum teilzuhaben. Und ich sage das mit dem Externalisierungshabitus, weil es mir bei der Kritik der Externalisierungsgesellschaft ganz entscheidend darum geht, das nicht nur als eine Systemkritik anzulegen. Auch als eine Systemkritik. Ich möchte es ausdrücklich sagen, die Externalisierungsthese ist eine Systemkritik am industriekapitalistischen Produktions- und Konsumzusammenhang. Aber ich glaube, politisch, strategisch, wenn man die Welt verändern möchte, wir können nachher abfragen, wer das will, wenn man die Welt verändern möchte, dann kann man nicht nur auf Externalisierung oder Kapitalismus als System zeigen, ja, als irgendwas abstrakt, als etwas Abstraktes, was vor sich hin prozessiert, sondern man muss sagen, wie es sich verstetigt. Und dann kommen die vielen Millionen Handelnden mit ins Spiel. Dann kann man auch nicht nur auf die 8 reichsten Männer von Oxfam zeigen. Da zeigt man auf die richtigen. Ja? Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Auch nicht die 0,1% reichsten der reichen Gesellschaften. Die sind ein Problem. Ja? Aber die Lösung des Problems liegt außerdem noch woanders. Nämlich in der Alltagspraxis, in der routinisierten, habitualisierten Alltagspraxis von vielen, vielen Menschen, die in die strukturellen Verhältnisse gestellt sind, wie sie hierzulande herrschen. Und das macht die Sache natürlich schwierig und komplex umstritten. Weil die These ist, dass man nicht alleine sozusagen als Antikapitalist auf das Kapital zeigen kann, auf die Kapitaleigenen, die großen Konzerne, die Unternehmen, die ihre Profite damit erwirtschaften, die eine starke Machtposition haben, um die Strukturen überhaupt so einzurichten und aufrechtzuerhalten, wie sie sind. Ja, das ist richtig. Aber gleichzeitig muss man zu der Diagnose kommen, meines Erachtens, dass auch durchschnittliche Bürgerinnen dieser Gesellschaft auf eine Weise in eine Position gestellt sind, wo sie beherrscht werden, und gleichzeitig aber auch in einer herrschenden Position sind. Nicht in derselben herrschenden Position wie Kapitalbesitzende, wie Unternehmensführer von Großkonzernen, aber auf eine Weise sind ganz normale Bürger und Bürgerinnen dieser Gesellschaft im weltgesellschaftlichen Maßstab auch Herrschende, also beherrscht Herrschende auf eine Weise, oder sie leben in erzwungener Komplizenschaft. Ja, sie müssen sich gemein machen mit einem System der Externalisierung, von dem sie leben und von dem viele von uns weltgesellschaftlich sowieso gesehen nicht schlecht leben, aber auch nach absoluten Maßstäben recht gut leben. So, ich komme zu der Zielgeraden. Das mache ich jetzt schneller. So, zack, zack, zack. Was ist das Neue an dem Ganzen? Erste Frage wird sein, gibt es doch immer schon, was ist das Neue? Dann sage ich, das Neue ist der Zusammenbruch des Staatssozialismus 1989, 90, der eine ganz entscheidende Rolle spielt, also das Ende des Systemwettbewerbs, das sogenannte, zeitweilig sogenannte Ende der Geschichte, aber vor allem die Durchkapitalisierung, die tendenzielle Durchkapitalisierung des gesamten Globus, das Ausgreifen der kapitalistischen Produktions- und Konsumweise mit ihren Konsequenzen auf sämtliche Regionen tendenziell der Weltgesellschaft. Das heißt nicht, dass die alle schon gleichermaßen durchkapitalisiert werden, aber in dem Maße, ja, wie Kapitalismus global wird, verliert er sozusagen sein Außen. Ja, also das Außen, in das hinein externalisiert werden könnte. Also wo die Kosten abgelagert werden können, ohne dass man sich weiter darum kümmern müsste. Ja, wo einfach angeeignet werden kann, ausgebeutet werden kann, nicht angemessen bewertet werden kann, was man sich aneignet. Dieser Mechanismus wird tendenziell schwieriger, wenn die Welt eine globale Welt der kapitalistischen Produktions- und Konsumweise ist. Und das merkt man jetzt am Aufstieg Chinas. Ja, das merkt man, wenn China die kapitalistische Produktions- und Konsumweise sich richtig aneignet, dann gerät das bisherige System des westlich dominierten Externalisierens ganz schön in die Krise. Ja, und wenn die Externalisierungskosten andernorts so hoch werden, dass Menschen vor Ort nicht mehr ihr Leben fristen können und migrieren und nicht nur, wie es in 9 von 10 oder 95 von 100 Fällen der Fall ist, nicht nur sozusagen binnengesellschaftlich migrieren in Äthiopien, Eritrea oder in Südostasien, ja, Myanmar, Bangladesch, sondern wenn Teile von diesen Bevölkerungen auch migrieren nach Europa, ja, in die Externalisierungsgesellschaften, um dort eine Lebenschance, zumindest einen Zipfel einer Lebenschance zu fassen, zu bekommen, die ihnen qua sozialer Schließung und Monopolisierung von Chancen bislang vorenthalten war. Wenn das passiert, also wenn der Kapitalismus global wird und dieses Auslagern nicht mehr ohne weiteres funktionieren kann, dann verändern sich die weltgesellschaftlichen Verhältnisse. Und meine These ist, dass wir genau in dieser Phase uns befinden. Externalisierung kommt nach Hause. Und schon Ulrich Beck in der Risikogesellschaft hat von sogenannten Boomerang-Effekten, ja, Rückschlag-Effekten gesprochen. Und die These wäre auch hier, zunehmend werden wir selber mit den Folgen unseres, also des gesellschaftsstrukturellen Externalisierungshandelns konfrontiert. Der Klimawandel ist meines Erachtens ein gutes Beispiel dafür. Die Fluchtmigration, aber auch ganz normale Formen der Arbeitsmigration. Ja, die Art und Weise, wie in diesem Lande beispielsweise Alterspflege organisiert wird, ja, ist eine, die ganz stark externalisierend ist. Ja, und wo dieses Land davon lebt, dass es massive Einkommensdifferenziale gibt, Einkommensgefälle schon innerhalb Europas, ja, je weiter östlich, umso mehr. Ja, und dass wir unsere Pflegebedarfe über 24 Stunden Live-In von Migrantinnen entweder informell oder halb illegalisiert organisieren können, hängt damit zusammen, ja, dass wir uns anderswo Arbeitsressourcen aneignen, die wir sehr preisgünstig hierzulande relativ preisgünstig jedenfalls, uns aneignen, ausnutzen können und dann wieder zurückschicken können. Die politischen Abreflexe, also wenn ich sage, Externalisierung kommt zurück, schlägt zurück, dann ist die dominante politische Reaktion gegenwärtig die des Abwehrreflexes. Ich habe hier nur ein paar Elemente genannt. Beim Klimawandel ist der Reflex entweder leugnen, zum Teil von höchster Stelle, entweder leugnen oder ja, aufschieben. Klimaabkommen 2050, ja, Deutschland ist Umweltweltmeister Deutschland, ja, wird seine Emissionsreduktionsziele beim CO2 massiv verfehlen, leugnen und aufschieben. Was die Migrationsbewegung angeht, kann man jetzt irgendwie, um das aufzunehmen, das Bild von Ausblendung und Abschiebung sprechen. Also die dominanten politischen Reaktionsweisen sind offenkundig und auch nachvollziehbar, weil hier geht es der Externalisierungsgesellschaft an den Kragen. Ebenso offenkundig ist aber meines Erachtens, dass diese Abwehrreaktionen, Ausblendungs-, Abschottungsreaktionen in Zukunft, und wir sehen die Vorboten davon, zunehmend mit Gewalt werden operieren müssen. Ja, also sozusagen das Zurückhalten des Rückschlagens der Externalisierungseffekte auf den eigenen Sozialraum. Wenn man das organisieren möchte, dann wird man zunehmend mehr Gewalt brauchen. In einer Gesellschaft, die viel auf ihre Gewaltfreiheit hält, in der sozialer Friede herrscht, wo auch Krieg und Gewalt effektiv ausgelagert worden ist in den letzten Jahrzehnten, das findet anderswo statt, blutige Arbeitskämpfe, ja, und sogenannte Bürgerkriege finden nicht in Europa statt, manchmal, also in den 90er Jahren noch einmal, aber ansonsten nicht. Diese Gesellschaft müsste sich damit anfreunden, dass nicht nur die Grenzsicherung im engeren Sinne gewalttätiger und in diesem Sinne voraussetzungsvoller und aufwendiger wird, sondern auch das Alltagsleben hierzulande. So, letzte Folie, zwei mögliche Antworten auf die Frage, wo bleibt das Positive, Herr Kästner? Ja, ein düsteres Bild, was geeignet ist, Depressionen zu erzeugen, so Sie sie nicht schon vorher hatten. Zwei mögliche spontane Antworten auf die Frage, wo bleibt jetzt hier das Positive in der Geschichte? Erstens, die Standardantwort für das Positive ist die Soziologie nicht zuständig. Also für das Normativ-Positive. Zunehmend ist sie wieder für Positivismus und positivistische Forschung zuständig, aber nicht für das Normativ-Positive, kann man sagen. Das können Sie sich bei der Theologie holen oder bei der Moralphilosophie oder bei ähnlichen Disziplinen. Eine andere Antwort, die plausibel erscheint, ist die, die Wolfgang Streeck gegeben hat in seinem Gekaufte Zeit, weiß nicht, ob Sie es kennen, also das Herausschieben der Krise des Kapitalismus über immer neue Formen, ja, der finanziellen Organisation, also über Inflation, über Privatverschuldung, über Staatsverschuldung, hat nach Streeck der hochentwickelte Kapitalismus Europas und Nordamerikas seine Finanzkrisen immer weiter nach draußen, also in die Zukunft verschoben. Allerdings zuletzt nicht mehr so ganz erfolgreich. Und Wolfgang Streeck sagt da, na, wir müssten vielleicht in Erwägung ziehen, dass es nichts Positives gibt. Ist aber auch unbefriedigend. Ich habe eine alternative Antwort, die auch unbefriedigend ist, also jedenfalls für Nicht-Soziologinnen, weil die erste Frage wird sein, was können wir tun? Die ebenso vielleicht unbefriedigende Antwort ist, Soziologie kann zeigen, was ist und dass es nicht so sein müsste. Ja, dass das, was ist, historisch geworden ist, ein Ergebnis ist, nicht von Vorentscheidungen, ja, von irgendwie Teleologien, sondern dass es gesellschaftlich geworden ist, und zwar in gesellschaftlichen Konflikten, Kämpfen, Auseinandersetzungen, Macht durchwirkt, entstanden ist. Die Externalisierungsgesellschaft, so wie sie sich heute uns darstellt, oder mir jedenfalls, ebenfalls. Und Soziologie kann zeigen, dass das Gewordene, ja, das würde die Geschichte auch so sagen, die Geschichtswissenschaft, dass das Gewordene nicht so sein müsste. Ja, und dass es auch in Zukunft sozusagen Optionen gibt, das Seiende nicht einfach nur vorzuschreiben. Und das mache ich jetzt am Schluss. Was ist eigentlich, was heißt es, Externalisierungsgesellschaft, und was ist der Stand der Dinge, meines Erachtens? Das hat Ingolf Fuhr-Blüdorn, ein Politikwissenschaftler, der mittlerweile in Wien ansässig ist, finde ich auf die schöne, in seinem Buch, tollen Buch, noch eine Literaturempfehlung, Simulative Demokratie, auf die schöne Formel gebracht, Politik der Nichtnachhaltigkeit. Es gibt laut Blüdern, und ich halte viel von dieser These, es gibt sozusagen etwas wie eine stillschweigende Übereinkunft, ja, ein wechselseitiges Einandertäuschen, ja, der politischen Eliten, der politisch verantwortlich Handelnden und der Bürger und Bürgerinnen, des Wahlvolks, wenn Sie wollen, eine stillschweigende Übereinkunft, sich festzulegen auf faktisch eine Politik der Nichtnachhaltigkeit. Man tauscht sich so aus, dass die politischen Eliten sagen, ja, wir machen Energiewende, und die Bevölkerung sagt, ja, wir sind das umweltfreundlichste Volk der Welt. Und auf dieser Basis kann man gemeinsam eine Politik der Nichtnachhaltigkeit weiterführen. Es gibt, glaube ich, einen geheimen Gesellschaftsvertrag, das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, klingt ein bisschen verschwörungstheoretisch, ist aber gar nicht so gemeint. Ich glaube, die Gesellschaften des Typs der Bundesrepublik Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg haben aufgeruht auf einem geheimen Gesellschaftsvertrag. Und ich glaube, vieles von dem, was gegenwärtig an Unbehagen, an sogenannten Ängsten, an Sorgen, ja, an Unwohlsein mit der gesellschaftlichen Entwicklung stattfindet, hängt daran, dass viele Menschen spüren, in die eine oder andere Richtung spüren, dass der bisherige Gesellschaftsvertrag nicht weiter aufrechtzuerhalten ist. Und dieser Gesellschaft ist im Kern ein Externalisierungsvertrag. Er besteht nämlich darin, als vielleicht gar nicht so geheimnisvoll, aber ich sage hier als peinliches Geheimnis, also peinlich ist es in jedem Fall, ob es ein Geheimnis ist, weiß ich gar nicht. Das peinliche Geheimnis dieses unausgesprochenen impliziten Gesellschaftsvertrags lautet, wir unterwerfen uns den herrschenden Bedingungen des Produzierens und Konsumierens, indem wir im Betrieb Entscheidungsgewalt an den Kapitaleigner abgeben, indem wir die politische Macht delegieren an Repräsentanten, Repräsentantinnen in Parlamenten, alles wohl funktionierend. Ja, wir geben Herrschaft ab an andere und lassen uns beherrschen, ökonomisch und politisch, unter der Maßgabe, dass die ökonomisch und politisch Herrschenden uns garantieren, dass es immer bergauf geht. Ja? Immer jedes Jahr wieder ein bisschen mehr, noch eine Schippe drauf. Ja? Wachstum, Wohlstandssteigerung, sozialer Aufstieg, mehr für meine Kinder und Kindeskinder, meinen Kindern soll es besser gehen als mir. Ja? Das soll funktionieren. Dann habe ich Teil als Beherrschter, in einer beherrschten Position, habe ich Teil an den Fortschritten der Produktions- und Konsumweise, der ich mich unterwerfe. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, die ökonomisch und politisch Herrschenden sollen uns die Folgekosten dieser Produktions- und Konsumweise vom Hals halten. Und ich glaube, das funktioniert, wie gesagt, immer schlechter, immer weniger. Und die Rolle der Soziologie kann sein, Pierre Bourdieu, ein von mir sehr geschätzter früherer Kollege, also ich meine, das ist zu vielseitig, kein Kollege von mir, also Soziologe, den ich sehr schätze, die Rolle der Soziologie, unbefriedigend wie auch immer, kann sein, in aller Öffentlichkeit das auszusprechen, was ist und was aber niemand hören möchte. Aber wie gesagt, Sie wollten es ja hören und so lang, sogar über eine Stunde lang. Dankeschön.